Pop-up-Bike-Lanes. Pop-up-Bike-Lanes ist ja ein klassisches Beispiel, wie Straßenraum neu verteilt wird. Also ich habe so ein paar Dinger vorbereitet. Es sind Beiträge aus öffentlich-rechtlichen Sendern, die Reaktionen eingesammelt haben von Lokalpolitikern oder Verwaltungsmitarbeitern oder ich glaube auch Leuten auf der Straße, die zu Pop-up-Bike-Lanes kommentieren. Ich würde das gerne anhören und dann vielleicht auch, dass du darauf reagierst, weil sonst sind wir immer hier in der Verkehrsnerds-Runde, die eh alle Pop-up-Bike-Lanes super finden. Aber ich glaube, es ist wichtig, eben so viele Bürger wie möglich mitzunehmen und da auch eine Debatte offen zu führen und nicht immer gleich so sagen, wir haben verstanden, wie es läuft und ihr habt es nur noch nicht kapiert sozusagen. Hören wir mal ganz kurz rein.
Die Pop-up-Bike-Lane würde bringen, dass wir den Verkehrsablauf ab heute verbessern. Sie würde quasi über Nacht das Leben aller Darmstädterinnen und Darmstädter verbessern. Sie würde für Verkehrssicherheit sorgen. Sie würde dem Infektionsschutz dienen und sie wäre Blaupause für die endgültige Planung.
Eine Blaupause, die der grünen Umweltdezernentin der Stadt nicht gefällt. Außerdem durchkreuzt das Pop-up-Modell ihre Pläne. Darmstadt soll innerhalb von 4 Jahren mit insgesamt 16 Millionen Euro zur Fahrradmusterstadt umgebaut werden.
So ad hoc Radwegeplanungen sind vielleicht nicht für die Zukunft gedacht und von daher bauen wir lieber sorgfältig geplant, politisch und von der Bevölkerung akzeptiert und dann haben alle am Ende was davon.
Wir haben jetzt über 4 Millionen Euro jedes Jahr für den Radverkehr zur Verfügung. Leider gibt die Stadt das Geld einfach nicht aus.
Zu viel Planung, zu wenig Ausbau finden die Aktivisten.
Ich hoffe, ihr konntet es jetzt hören. Das war ein O-Ton aus Darmstadt sozusagen, so die Debatte zwischen den, ich glaube, der David Grünewald war das auch von dem Ratentscheid Darmstadt, der gesagt hat, hier, wir haben jetzt totale gute Möglichkeit. Und dann auf der anderen Seite die Stadtverwaltung, die sagt, ja, jetzt hier kurze Schnellschüsse, das ist nichts. Wir haben unseren langfristigen Plan und der ist auch gut und den verfolgen wir weiter. Eine ähnliche Diskussion konnte ich auch im Mai in Freiburg vernehmen. Hast du sowas auch wahrgenommen oder wie würdest du dieser Kritik begegnen?
Ja, definitiv. Also es gab ja auch bei dem Aktionstag den... es bundesweit gab Reaktionen vom Städtetag, vom Städte- und Gemeindebund und auch von einzelnen PolitikerInnen. Es ist nun mal so, also rechtlich da kann ja jede Stadt Pop-up-Radwege einführen. Am Anfang haben sich ja noch viele Städte gesagt, sie sind gar nicht zuständig, das liegt irgendwie beim Land, wie beim Beispiel Köln und NRW, was dann so ein bisschen peinlich für die Kölner Oberbürgermeisterin wurde, weil dann NRW als Land geantwortet hat, naja, sie sind doch zuständig dafür, wir haben damit eigentlich nichts zu tun. Also das ist eigentlich geklärt. Dieser Punkt, das ist alles provisorisch und wir müssen jetzt erstmal planen, ist... meiner Meinung nach nicht nachvollziehbar, weil viele Städte haben ja schon Radwegeplanung in der Schublade. Das heißt, da sind viele Pläne sind auch einfach schon fertig, werden aber einfach nicht umgesetzt. Kennen wir ja, ist bei der Klimapolitik genauso. Pläne sind da, an der Umsetzung hapert's. Alles, was die Städte eigentlich machen müssten, wäre diese Pläne vorzuziehen. Nichts anderes ist ja auch in Berlin passiert, wo es auch schon Ideen gab und die dann einfach schneller umgesetzt wurden. Das heißt, die Pop-up-Radwege geben den Städten die Möglichkeit, Dinge schneller umzusetzen, zu testen einfach erstmal und damit auch für Akzeptanz zu sorgen. Denn es ist viel leichter zu wissen, was auf mich zukommt, wenn ich es einmal erlebt habe, als wenn ich abgefragt werde, finde ich, dass jetzt hier eine Spur weggenommen werden soll, weniger Parkplätze, damit hier Radfahrer langfahren können. Wenn ich das nicht erlebt habe, was das für ein Mehrwert ist, dann ist das viel schwieriger, das abzuschätzen und richtig zu entscheiden. Das sehen wir am Beispiel von Baustellen. Wenn Straßen, wenn gebaut wird in Straßen und eine Baustelle dafür sorgt, dass Einfahrten nicht gegeben sind, also Autos gar nicht in die Straße kommen oder halt nur beschränkt, nur langsam etc., dann sind das eigentlich die Momente, wo man langfristig sich den Platz auch wiederholen muss, weil dann haben sich die Leute schon dran gewöhnt. Und dadurch, dass es eben jetzt eine neue Situation gibt, sind da ganz viele Möglichkeiten, die Chancen, die Städte müssen sie einfach nur nutzen. Ich gebe nochmal ein Beispiel vom Pariser Platz, vom Brandenburger Tor, da war lange eine Baustelle, die Leute haben sich also schon lange daran gewöhnt, dass man da mit dem Auto nicht direkt vors Brandenburger Tor fahren kann, da sind überall Fußgänger, Fußgängerinnen heute und dann wurde eben entschieden, dass dieser Platz autofrei werden soll. Und das war wirklich ein leichtes Spiel für die Politik, dieses Momentum zu nutzen, weil Menschen es eben erleben konnten. Und das ist jetzt die Chance. Dadurch, dass man es testen kann, erleben kann, sich daran freuen kann und auch sehen kann, die Welt geht gar nicht unter, wenn hier ein paar Parkplätze wegfallen, weil meistens sind ja auch gar nicht so viele, dann ist das einfach eine Riesenchance. Das Argument jetzt erstmal zu planen, kann ich im Teil nachvollziehen, wenn es wirklich darum geht, kleine Kommunen, die vielleicht auch die Leute, die zu Verkehr arbeiten, jetzt gerade abgezogen haben, die zu anderen Themen arbeiten. Das war zumindest wirklich in sehr wenigen Kommunen war das tatsächlich der Fall, dass die Leute in der Verkehrsplanung zu anderen Themen gearbeitet haben. Andererseits würde ich auch da, wenn dann gesagt wird, die arbeiten jetzt zur Gesundheit, also das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile auch gar nicht mehr so, aber das ist ja ein Gesundheitsthema, so eine Pop-up-Bike-Lane. Und deswegen ist ja wichtig, dass die Leute die Ahnung haben, wie man so einen Radweg einführen kann, wo man den bauen soll, einfach auch freigestellt werden, um dazu zu arbeiten. Was natürlich nicht fehlen darf, ist die langfristige Planung, langfristige Koordinierung, wie soll Verkehr in der Stadt funktionieren. Aber die Pop-up-Radwege ersetzen was ja gar nicht. Also die sind ja nur ein erster Schritt, um einfach erstmal Raum zu schaffen, um Menschen Mobilität zu ermöglichen, auch ohne, dass sie Bus und Bahn fahren. Und ich glaube, man darf das nicht als Konkurrenz verstehen.
Ja, ich glaube, in Freiburg fehlt es uns auch nicht an Konzepten. Wir haben eigentlich ein recht gutes Konzept. Das Radverkehrskonzept 2020 ist 2013 verabschiedet worden und sieht eigentlich sehr viele gute, sinnvolle Achsen auch vor. Es mangelt tatsächlich an der schnellen Umsetzung sozusagen. Es wurde damals gesagt, wenn wir genügend Ressourcen vom Gemeinderat zur Verfügung gestellt kriegen, dann können wir die 3 Pilotrouten bis 2016, also in 3 Jahren, umsetzen. Jetzt haben wir 2020 und es wird gerade ein Bebauungsplan gemacht für eine dieser 3 Routen. Und ich würde sagen, keine dieser Routen ist im Endzustand fertiggestellt. Auf dem FR1 gibt es Kreuzungsstellen bei der Ganter Brauerei, die nicht fertig sind. Der FR2 fehlt noch ein Stück an der Kilianstraße auf jeden Fall und die Weiterführung im Norden Richtung Zähringen ist nicht fertig. Und der FR3, naja, über den brauchen wir eigentlich nicht sprechen, da ist auch nur in Teilen umgesetzt und wird ja jetzt gerade auch wieder geplant und auch gerade gebaut. Ich habe noch eine Geschichte zu den Pop-Up-Bike-Lanes, eine Kritik, die auch immer wieder auftaucht. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt direkt hören.
Viele dieser temporären Radwege sollen jetzt dauerhaft bleiben. Das bringt auch Gegenstimmen ins Rollen.
Das als Pop-Up zu betiteln, ist schlichtweg Etikettenschwindel. Hier wird letztendlich eine Notsituation genutzt, um Ideologie umzusetzen. Normalerweise werden Verkehrswege erst geplant, nachdem man valide Zahlen hat. Das wurde hier nicht gemacht.
Marion, einfach nur so vor sich hin bauen geht nicht. Wir brauchen erstmal Zahlen.
Was sagst du? Das ist die typische Verwaltungsargumentation. Erstmal Gutachten, erstmal machen. Hätten wir das jetzt mal am Beispiel der Corona-Krise, hätte man da jetzt erstmal gesagt, nee, wir müssen jetzt erstmal ein Gutachten in Auftrag geben und erstmal schauen, wie das denn so ist, dann wären wir heute nicht hier, wo wir sind. Also dann wäre die Situation ganz anders geworden. Das Gute, trotz der Krise, ich will sie überhaupt nicht kleinreden, ich will auch nicht das Leid kleinreden, aber was wir lernen, ist, was möglich ist, wenn der Wille da ist. Wenn der politische Wille ist, da ist, weil dann kann man auch schnell und unkompliziert handeln. Der Vorwurf, dass etwas instrumentalisiert wird, den muss ich sagen, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, weil es ja de facto wirklich darum ging, Menschen Mobilität zu ermöglichen, also infektionsfreie Mobilität. Selbst die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, während Corona ganz viel zu Fuß zu gehen und mit dem Fahrrad zu fahren. Und das hat eben Gründe, weil viele Menschen sich bewegen müssen, viel im Homeoffice vielleicht auch sind, aber eben auch, um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren. Das heißt, jetzt so eine Art Ideologievorwurf ist nicht gegeben, weil es ja wirklich ein Infektionsschutzgesetz gibt und das eben zum Schwerpunkt sich nimmt, Menschen Gesundheit zu gestatten. Und jeder hat ein Recht auf Gesundheit, jeder hat auch ein Recht auf einen sicheren Radweg, ganz einfach. Dass diese von Pop-up zu dauerhaft gemacht werden, das wird, glaube ich, generell jetzt noch Ende des Jahres und im Übergang zum nächsten Jahr eine ganz interessante Debatte. Berlin hat ja ziemlich früh angekündigt, dass die Pop-up-Radwege nicht wieder weg sollen, sondern bleiben. Und das ist auch die richtige Entscheidung. Dass man da jetzt natürlich noch verzögern könnte, das Ganze wieder zurückfahren könnte, um dann Gutachten zu machen, kann man machen. Aber man muss sich auch immer ernsthaft fragen, wie viel Zeit man sich noch nehmen will für die Verkehrswende in Deutschland. Also das Gleiche gilt für die Klimakrise. Wir haben keine Zeit mehr, 1000 Gutachten in Auftrag zu geben. Da, wo die Kommunen handeln können, müssen sie jetzt endlich handeln. Und das Gleiche gilt eben für die Verkehrswende. Wie viele Verkehrstote will man eigentlich noch einfach so billigend in Kauf nehmen, bevor man einfach mal anfängt, den Fokus zu versetzen? Und hier in dem Chat war es ja auch schon Thema, nicht den Verkehrsfluss von Pkw als oberste Priorität, wie halt nach wie vor auch in der StVO der Fall zu setzen, sondern Menschenleben und die Lebensqualität für Menschen, die menschengerechte Stadt als oberste Priorität zu verstehen.